von Zlatko ist natürlich irgendwie auch einer der zentralen Sprüche des Jahrzehnts irgendwie. Klar kenne ich diesen Shakespeare, aber mir fällt gerade nicht ein, welche Filme der gemacht hat. Daran kann man viel ablesen, daran, wie also gerade Zlatko und Jürgen irgendwie als die ersten Superstars aus dem ersten Big Brother Container im Grunde das vollendet haben, was Punk 1977 mal versucht hatte, nämlich die bürgerliche Hochkultur zu zerstören. Irgendwie damit ist Punk irgendwie nicht weit gekommen. Zlatko und Jürgen haben es geschafft.
Die Tipp Berlin Literaturkapelle, der literarische Berlin-Podcast. Jeden Monat aus der Kapelle 99 in Friedrichshain.
Herzlich willkommen zur Tipp Berlin Literaturkapelle, die Juni-Ausgabe mit dem Journalisten, Schriftsteller, dem besten Pop-Experten des Landes, Jens Balzer.
Vielen Dank. Für meine sehr gute Anmoderation. Vielen Dank.
Ich bin noch nicht fertig.
Ach so.
Ja. Mein Name ist Erik Heyer, Literaturredakteur beim Tipp Berlin. Und wir reden heute über Jens Balzers neues Buch Confusion is Next, die Nullerjahre, das Jahrzehnt des Umbruchs. Und ich weiß nicht, wer von euch zum ersten Mal da ist, aber die Literaturkapelle geht immer mit dem ersten Satz des Buches los. Jens Balzer mit dem ersten Satz aus Confusion is Next. Und schön, dass ihr alle da seid. Willkommen bei diesem.
Ja, so viele Leute. Aber die sind alle nur da, weil es kühl ist.
Ja, es ist der beste Ort, um irgendwie den Tag zu verbringen.
Der erste Satz. Das Jahr 2000 findet statt. Ein neues Jahrtausend bricht an. Und noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es eine so glückliche Epoche gegeben wie diese.
Ja, das klingt nach einem ziemlich gut gelaufenen Jahrzehnt. Klär uns mal auf.
Ja, das Buch beginnt, es gibt ja viele verschiedene Jahre 2000 und mir fiel beim, als ich mir überlegte, irgendwie, was kommt da dran vor, um welches Jahr 2000 und um welches Jahrzehnt geht es eigentlich, fiel mir auf, dass es natürlich seit schon über 100 Jahre davor die Menschen sich Gedanken gemacht haben darüber, was im Jahr 2000 wohl so passieren wird. Und also das schon das späte 19. Jahrhundert und dann auch irgendwie das gesamte 20. Jahrhundert sind voll mit Zukunftsvisionen. Ich beginne dann mit einer, die stammt aus dem Jahr 1887 von einem US-amerikanischen Schriftsteller namens Edward Bellamy. Und da erzählt er davon, wie jemand durch irgendein verunglücktes Drogenexperiment, Magnetismus-Experiment, aus dem Jahr 1887 ins Jahr 2000 gebeamt wird gewissermaßen. Und das ist alles wahnsinnig toll. Also die Technologie hat alle Probleme der Menschheit gelöst. Es gibt irgendwie, also man wird nicht mehr nass, weil alle Städte überdacht sind. Es gibt irgendwie auch sehr interessant, es folgt so einem sozialistischen Gesellschaftsmodell. Also die Menschen arbeiten irgendwie nur noch zwischen 20 und 45, also Rente mit 45 in dieser Vision irgendwie. Es arbeiten auch in bestimmten Berufen, die ihnen zugeteilt werden von einem weisen, von einem Gremium weiser Männer. Und dann erhalten auch alle die Lebensmittelrationen, was man so braucht. Also es gibt keinen Konsumkapitalismus oder irgendwas, sondern es wird alles sehr, sehr gerecht zugeteilt in einer vollendet funktionierenden Planwirtschaft. Und mit 45 hat man dann Zeit irgendwie für alle schönen Dinge, die man machen möchte, zum Beispiel Hausmusik. Und es gibt irgendwie wenn man Hausmusik hat, dann hat man die Möglichkeit, das ist auch interessant, irgendwie ein Rohrsystem, irgendwie alle anderen Häuser, die sich gerade für die eigene Musik interessieren, irgendwie dann damit zu beglücken. Also es gibt schon so eine Art irgendwie Telefonie oder Radiophonie in dieser Zukunftsvision.
Also ich glaube, wir spoilern nicht zu viel, wenn wir sagen, dass die Nullerjahre nicht ganz so gut gelaufen sind.
Nicht direkt irgendwie, aber es gibt, wenn man sich dann die Zukunftsvision dann irgendwie, gibt dann die Weltausstellung 1900 irgendwie und dann noch ein Buch, das irgendwie noch in Berlin irgendwie des späten Kaiserreiches erschienen ist, wo wirklich technologische Vorhersagen getroffen werden, die zum Teil wird da quasi das Internet irgendwie vorempfunden. Und der iPod, also es gibt eine Vision, wo irgendwie jemand, wo die Leute halt mit so Gerätschaften irgendwie in den Straßenbahnen dann umherfahren, über die ihnen irgendwie die Nachrichten des Tages vorgespielt werden.
Bevor wir ins Buch einsteigen, ich weiß nicht, Jens, ob du auf Motto-Partys stehst, aber wenn du eingeladen würdest für eine Nuller-Party, Motto-Party oder Nuller-Jahre-Fasching, Gott, eine gruselige Vorstellung. Was würdest du anziehen?
Ich würde nicht hingehen.
Okay,
das. Ja, aber du machst eine Nullerjahre-Motto-Party und welche Musik würdest du spielen, Erik? Bin ich gespannt. Und das muss man ja irgendwie dazu.
Oh, wir sprachen gerade davon da draußen. Das
ist, was denn?
Also ich würde eher eine The Band spielen, aber möglicherweise läge ich richtiger mit Japan-Pop, ne?
Japan-Pop ist dann eher so spät in Nuller schon. Naja, ich meine, wenn man die The Band spielt, dann müsste man sich natürlich irgendwie als Hipster verkleiden. Ne? Das war ja irgendwie so der, also dann würde ich irgendwie mir einen Bart wachsen lassen, ein Flanellhemd anziehen und mir auf den Tretroller kommen.
Okay, das finde ich eine gute Überleitung zur ersten Lesestelle.
Ja, ich lese ein kleines Stück aus dem zweiten Kapitel. Der Bogen ist irgendwie, dass das erste Kapitel handelt dann tatsächlich davon, irgendwie von den Zukunftsvisionen und wie sie, also von all den Dingen, die da nicht eingetreten sind, endet aber eben auch, das hat man eigentlich schon wieder so ein bisschen vergessen, irgendwie mit der großen apokalyptischen Vision, die man dann 1998, 1999 hegte, dass nämlich am 01.01.2000 um 12 Uhr um Mitternacht alles zusammenbrechen wird wegen diesem sogenannten Millennium Bug. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, irgendwie, also alle glaubten irgendwie, weil im Wahn der elektronischen Datenverarbeitung, irgendwie wurden ja die Jahreszahlen nur zweistellig programmiert. Dann dachte man, jetzt wird irgendwie alles komplett irgendwie den Bach runtergehen. Also nichts funktioniert mehr. Also wie jetzt gestern Abend bei der Deutschen Bahn zum Beispiel. Mhm. Irgendwie, also alles bricht zusammen. Es gab auch in der Tat in den USA schon Leute, irgendwie, die dann irgendwie so preppermäßig sich dann irgendwie vorbereitet haben, irgendwelche Siedlungen in Appalachen gegründet haben für Selbstversorger. Also das war alles schon mal da. Gut, das ging dann, ich glaube, am 01.01.2000, es gab eine australische Straßenbahn irgendwo, die stehen blieb. Irgendwie. Und dann noch so zwei, drei andere, aber im Großen und Ganzen ging das dann irgendwie einigermaßen glimpflich vonstatten. Ich lese mal ganz langsam aus dem ersten Kapitel vor. Es gibt einen schönen Comicstrip, der zur Jahreswende 1989-90 erscheint. Er stammt aus der Serie Calvin and Hobbes des US-amerikanischen Comiczeichners Bill Watterson. Darin wird von den Erlebnissen des kleinen jungen Calvin erzählt, die er gemeinsam mit seinem Stofftiger Hobbes erlebt. Wenn die Bilder aus der Perspektive von Calvin gezeigt werden, ist Hobbes ein lebendiger Tiger, der spricht und widerspricht und Gefühle hat. Zur Jahreswende 89-90 sagt er so zu seinem Freund, ein neues Jahrzehnt beginnt. Aber Calvin antwortet sarkastisch, ja, dolle Sache, aber wo sind die fliegenden Autos? Wo sind die Mondkolonien? Wo sind die persönlichen Roboter und die Antigravitationsstiefel? Du nennst das ein neues Jahrzehnt? Du nennst das die Zukunft? Ha! Und im nächsten Bild, wo sind die Raketenrucksäcke? Wo sind die Desintegrationsstrahler? Wo sind die schwimmenden Städte? Hobbes gibt zu bedenken, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob die Menschen genug Verstand haben, um mit der Technologie umzugehen, die es schon gibt. Calvin schmollt und fügt sich in sein Schicksal, aber nicht nur das. In der nächsten Szene, im nächsten Bild, macht er schon wieder das Beste daraus, denn wenn man über so viel Fantasie verfügt wie er, dann kann man auch auf einem raketenbetriebenen Hyper-Warp-Antriebsgerät durch die Welt rasen, wenn man in Wahrheit nur auf einem Tretroller steht. Calvin ist am Neujahrstag 1990 ein Visionär. Denn 10 Jahre später sieht man in der realen Welt tatsächlich überall junge Menschen, die auf Tretrollern durch die Straßen pesen und sich so benehmen wie Kinder oder wie junge Erwachsene, die nicht erwachsen werden wollen. Sie wirken ganz so, als ob sie sich damit abgefunden hätten, dass das neue Jahrtausend für sie keine neuen Fortbewegungsmöglichkeiten mehr bereithalten wird. Darum eignen sie sich jetzt die Alten an, die sie aus ihrer Kindheit kennen. Tretroller für Erwachsene sind jedenfalls das meist diskutierte neue Verkehrsmittel des gerade angebrochenen neuen Jahrtausends. Es gibt Micro-Skate-Scooters, Speedliner-Speedsticks, City-Tramp-Presti oder Swing-Drives. Die avancierteste Weiterentwicklung des Tretrollers ist das Kickboard. Dieses hat vorne 2 Räder und hinten 1, was die Stabilität der Gesamtkonstruktion erhöht. Auch ist das Board, also das Stehbrett, breiter als bei einem gemeinen Tretroller, damit man mit 2 Füßen darauf stehen kann. Dafür hat das Kickboard statt eines Lenkers nur einen Knauf. Das heißt, es wird nicht durch das Bewegen des Lenkers gesteuert, sondern wie ein Skateboard durch die Verlagerung des Körpergewichts, unterstützt durch das Seitwärtsdrücken des Knaufs, den man wie einen Joystick, so die Werbung, benutzen soll. Und so erläutert es auch die Protagonisten der im Jahr 2000 zunächst in Berlin erblühenden Kickboard-Szene. Es sind all jene Menschen, die seit Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre nach Berlin zu ziehen beginnen. Menschen, die Karriere in den sogenannten Start-ups machen. Menschen, die ihre Zeit mit der Entwicklung von originellen Geschäftsideen aus dem Feld der sogenannten Dotcom-Wirtschaft verbringen, die also das gerade erblühende Internet dazu benutzen, möglichst viel Geld zu verdienen. Und die dabei jedoch nicht so wirken wollen wie ihre Väter und Großväter, die dereinst während des Wirtschaftswunders oder der danach folgenden Wirtschaftskrisen dem persönlichen Fortkommen und der beruflichen Karriere alles andere untergeordnet haben, insbesondere auch die Coolness und Jugendlichkeit der eigenen Erscheinung. Für die neuen Start-up-Hipster ist der Tretroller ein Zeichen der Zeitgemäßheit, und Zeitgemäßheit bedeutet in diesem Fall ein unermüdliches in Bewegung bleiben, ein unaufhörliches sich verändern, schließlich die Fähigkeit, sich durch Anpassungsvermögen, Wendigkeit, niemals nachlassende Aufmerksamkeit auch durch schwierige Situationen navigieren zu können. Wer sein Körpergefühl so gut und passend trainiert hat, dass er durch geringe Verlagerung des Gewichts und des Schwerpunkts sicher durch den Straßenverkehr manövriert, der hat eine neue Art der urbanen Eleganz entwickelt. Weil das Kickboard, wie beschrieben, nicht mit einem Lenker, sondern mit einem Knauf gesteuert wird und man dazu nur eine Hand braucht, kann man, wenn man besonders elegant ist, mit der freibleibenden Hand auch einen Kaffeebecher halten. Denn Kaffeebecher breiten sich im gleichen Zeitraum in der urbanen Öffentlichkeit aus wie Tretroller. Bis tief in die 90er Jahre hinein ist Kaffeetrinken eine Tätigkeit gewesen, die man fast ausschließlich im Sitzen und an Tischen vollzogen hat, zu Hause, in Cafés oder in Restaurants. Im Winter 1998 eröffnet das erste Geschäft in Berlin, das Kaffee zum Mitnehmen verkauft. Es heißt Coffee Mamas und befindet sich am Hackeschen Markt. Dort kann man sich, so berichtet es die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel, durchaus fasziniert, einen weißen Pappbecher in die Hand drücken lassen und mit dem warmen Muntermacher, der schwappsicher mit einem Plastikdeckel plus Trinköffnung versehen ist, weiter durch die Straßen ins Büro, Geschäft oder die Uni flitzen. Damit man sich nicht die Finger verbrennt, haben die Becher eine Binde um den Bauch, sogenannte Java-Jackets, soweit der Tagesspiegel. Im Jahr 2000 schließen sich die ersten eingeführten Lebensmittelkonzerne dem Trend an, etwa Kraft Jacobs Suchard, der seine Kaffeemarke Jacobs zum Markenkern der neuen Jacobs Fast Food Kaffeekette J-Cups macht. Die Präsidentin des Deutschen Kaffeeverbandes, Annemieke Wien, zeigt sich im Gespräch mit der Berliner Zeitung darob begeistert. Ich zitiere: Die Menschen leben ja heute viel schneller als früher. Sie sind ständig unterwegs und haben es eilig, ihre erste Million zu machen. Dazu passt es zwar ab und zu auch, sich hinzusetzen und Essen und Trinken ausführlich zu zelebrieren, doch oft eben auch nicht. Und J-Cups ist ein Versuch, Kaffee für die schnelllebige Kultur, die sich ja oft auch auf der Straße abspielt, zugänglich zu machen, denn es ist bekanntlich sehr viel schwerer, mit einer Untertasse und einer Tasse aus Porzellan über die Straße zu gehen, als mit einem Pappbecher mit Trinkdeckel. Im Verlauf der Nullerjahre wird das Kaffeetrinken aus Einwegbechern im Gehen zu einer zentralen Form der Flüssigkeitsaufnahme. Von 2000 bis 2012 steigt die Gesamtmasse weggeworfener Einwegbecher in Deutschland von 30.000 Tonnen auf 106.000 Tonnen. So lässt sich eine Studie des Umweltbundesamtes entnehmen. Eine Erhebung der Deutschen Umwelthilfe aus dem Jahr 2012 geht von 2,8 Milliarden nach Gebrauch entsorgten Einwegbechern und von ebenso vielen dazugehörigen Plastikdeckeln aus, nicht zu vergessen die 2,8 Milliarden Kunststoffstäbchen zum Umrühren. Man sieht daran, wie prägend die Mobilisierung des Kaffeetrinkens für den Lifestyle der Menschen der Nullerjahre gewesen ist und auch, wie es um ihr Umweltbewusstsein in diesem Jahrzehnt stand. Vieles von dem, was vorher in umschlossenen Räumen passierte, an Wohnzimmertischen und an Arbeitstischen, im Sitzen, in Ruhe, jedenfalls nicht in Bewegung, vieles von dem wird nun in die Öffentlichkeit verlegt, auf die Straße, in Parks, in öffentliche Verkehrsmittel, in Restaurants und Cafés. Die Grenze zwischen dem Privaten und Öffentlichen löst sich auf, und das heißt auch die Grenze zwischen dem Privatleben und dem Arbeitsleben. Am deutlichsten ist dies schon seit Mitte der 90er Jahre an den Telefoniergewohnheiten abzulesen. Zu Beginn des Jahrzehnts telefonierten die meisten Menschen ausschließlich zu Hause, im Büro oder in Telefonzellen, und zwar mit Telefonen, die mit einem Kabel in der Wand verankert waren. Am Ende der 90er Jahre sind Mobiltelefone für breite Menschengruppen zu einem Alltagsgerät geworden. Es ist inzwischen auch selbstverständlich, dass Menschen in der Öffentlichkeit an allen nur denkbaren Orten telefonieren und alle anderen Menschen um sie herum an ihren Gesprächen teilhaben lassen. Telefone haben sich von einem einfachen Kommunikationsmittel zu einem Medium der Selbstdarstellung und Selbstinszenierung weiterentwickelt. Sie sind zu Objekten des Lifestyles und der Individualisierung geworden. In den Jahren 1998, 1999 beginnen die ersten Mobiltelefonnutzer nun auch noch damit, ihre Geräte mit individuellen Klingeltönen zu versehen. Im Jahr 2000 wird wiederum in Berlin die Firma Yamba gegründet, die mit dem Verkauf von Klingeltönen in den folgenden Jahren Millionen und Abermillionen verdienen wird. Sie wird von den drei Brüdern Mark, Oliver und Alexander Samwer geführt, die zuvor schon erfolgreich ein Internet-Auktionshaus gegründet hatten, welches sie nach wenigen Monaten an das Internet-Auktionshaus eBay verkaufen, bei dem sie wiederum vorher die Idee für ihr Internet-Auktionshaus abgeschaut hatten. Überall in den Städten sieht man am Anfang der Nullerjahre also Menschen auf Tretrollern durch die Gegend flitzen, die in der einen Hand einen Coffee-to-go-Becher halten und in der anderen ein Mobiltelefon, das, wenn es klingelt, die Menschen drumherum über die musikalischen Vorlieben seines Besitzers informiert. Die Hamburger Punkrock-Gruppe Die Goldenen Zitronen singt im Jahr 2001 in ihrem Lied Das Comeback des Tempomats folgendes: Ich weiß nicht, warum uns kaum jemand hasst, uns worldwide.com-Popper aus den Mitten der neuen Stadt. Wir sind das Comeback des Tempomat, der seinerzeit noch als Feindbild galt. Wir sind Netzpiloten, Webmatrosen, Start-up-Lotsen, mobile Kickboard-Boten. Wir sind globalweit, online, virtual, wie es Weltmenschheit sonst so ergeht, ist uns scheißegal. No way, greifbar, immer erreichbar. Der Kampf geht weiter, Börsengang noch in diesem Jahr. Wir sind Netzpiloten, Webmatrosen, Loftchaoten, solide Vollnarkosen.
Ja, so war das da um 2002 in Berlin. Ich habe mich beim Lachen von euch, von Ihnen gefragt, wie viele gedacht haben, ja stimmt, so war das, als ich auf dem Roller mit einem Kaffee in der Hand da rumgefahren bin, rumgepäst bin, schönes Wort, und wie wir dachten, ach komm, hör auf.
Wer von Ihnen hatte der Kickboard? Na, immerhin einer. Na gut.
Wer hat's doch?
Auch einer, sehr gut.
Ich komme doch später zurück. Es ist dein viertes Dekadenbuch über Politik und Popkultur. Du hast die 70er gemacht, die 80er, die 90er, jetzt die Nullerjahre. Ist es was anderes, wenn man ein Jahrzehnt behandelt, das man selbst als kulturell Teilhabender erlebt hat? Weil bei den anderen warst du ja noch tendenziell eher klein und jung und unschuldig.
Naja, es unterscheidet sich schon natürlich vom Zugang, also in dem. Ich habe ja überhaupt angefangen mit der Reihe, weil ich, das war mir vor jetzt auch schon wieder fast 10 Jahren, da gab es ein großes 70er-Revival. Ich dachte mir so, warum nicht mal ein Buch über die 70er schreiben und alles, was ich als damals im Jahrgang 69 irgendwie als Kind vor dem Fernseher so mitbekommen habe, nochmal irgendwie so aufarbeiten. Also wie war das? Man guckte halt damals Disco mit Ilja Richter irgendwie, aber wie war jetzt die Geschichte der Disco-Bewegung wirklich? Also so, wo kam das her? Und also nochmal so Zusammenhänge zu gucken, wie hing Disco mit Punk zusammen, Sachen, die immer auch irgendwie so in der Geschichte auch immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das ist natürlich ein Unterschied irgendwie dann, bei dem Buch über die 80er war ich dann halt irgendwie Teenager und da ging es dann halt viel irgendwie um die Subkulturen, die es damals so gab, mit denen man sich identifizierte, Punks, Hippies, Gothics, Metal-Leute irgendwie etc.
Wo warst du da?
Sagen wir bei den Gothics. Ich freu mich sehr, ich war 1985 auf meinem ersten The Cure-Konzert und freue mich sehr, jetzt nach 41 Jahren mal wieder hinzugehen in der Wuhlheide. Und in den 90ern, klar, das war dann irgendwie der große, also ist natürlich auch sehr Berlin-zentrisch irgendwie, also Techno, also all die Möglichkeiten, die man hatte irgendwie. Und bei den Nullern war ich kam halt irgendwie Ende der 90er ganz in Berlin an, wurde dann Redakteur bei der Berliner Zeitung, wo ich dann damals noch eine seriöse Zeitung, muss man mittlerweile immer dazu sagen, wo ich dann fast 20 Jahre war, irgendwie auch als unter anderem als Musikredakteur. Und ich habe natürlich enorm, also die ersten 10 Jahre nur damit verbracht, in Konzerte zu gehen und Clubs zu gehen und drüber zu schreiben. Das heißt, es war nochmal eine Perspektive, aber darum habe ich in diesem Buch darüber gar nicht so viel geschrieben. Also das kommt jetzt gar nicht so zentral vor. Also Berlin kommt vor, aber jetzt also die Berliner Clubkultur kommt nicht weiter vor, weil mich eben mehr interessierte, was hat man damals eigentlich verpasst? Oder was hat man, also wir in Berlin in unserer Blase, auch in unserer Mitte, Hipster, wie auch immer, irgendwie Berghain, Ostgut, Blase, irgendwie so, was haben wir vielleicht nicht mitgekriegt? Und da gibt es tatsächlich einiges irgendwie. Also wir haben irgendwie wir haben schon mitgekriegt, aber denen auch die wie wahnsinnig groß irgendwie Nazi-Rock in den Nullerjahren war, nicht zuletzt in ostdeutschen Bundesländern, wie groß die Erfolge der NPD damals waren, Holger Apfel irgendwie da als Mitte, das bekannteste irgendwie NPD-Mitglied irgendwie als Landtagsabgeordneter, so das nochmal in Beziehung zu setzen zu den Dingen, das war so das, was mich daran interessiert hat. Und auch dann natürlich, wie hat sich dieses am Anfang ja doch relativ unbeschwerte Jahrzehnt dann irgendwie verändert, natürlich mit dem Einschnitt 11. September 2001 irgendwie, dann bist du, und das ist halt das Buch, es ist behandelt ein eher kurzes Jahrzehnt in meinen Augen, also in meinen Augen beginnt es mit dem 11. September 2001 und endet 2008 mit der Lehman-Krise, also dem Bankencrash, alles andere, was dann passiert, weist dann schon doch sehr deutlich irgendwie in die 2010er hinein. Das nochmal so zu konstellieren und dann auch Sachen, ich habe mir damals irgendwie nicht freiwillig irgendwie in Deutschland zu den Superstar angeguckt, irgendwie so, das habe ich dann nochmal nachgearbeitet jetzt.
Du nennst es das Jahrzehnt des Umbruchs im Untertitel. Was kippt da möglicherweise auch, was wir heute erst wahrnehmen, dass es damals begonnen hat?
Die geopolitischen Einschnitte sind ja klar. Also ich meine, es ist der 11. September, das hat man damals sofort begriffen, was es bedeutet. In den 80er wurde mich ausführlich damit beschäftigt, wie gewissermaßen das Ende der Industriegesellschaft, also die Krise oder der Untergang der Schwerindustrie, Stichwort Ruhrgebiet, Zechensterben in den 80ern, mit dem Aufstieg des tertiären Sektors, wie das dazu führt, dass diese ganzen Proletarier seriös zerfallen. Ne? Und das natürlich irgendwie das in den 90ern hat man das natürlich in viel extremerem Tempo in der DDR. Also wurde eine gesamte Industrie und auch ein gesamtes Wirtschaftsmodell komplett innerhalb kürzester Zeit irgendwie abgewickelt wird und ja auch die Gemeinschaftsmodelle damit zerfallen. Und jetzt genau, und so kommen wir dann auch zu den Hipstern irgendwie zu der Jahrtausendwende, weil in gewisser Weise die Hipster oder das, was man damals so nennt, auch so ein Endpunkt oder Peak dieser Entwicklung. Also es taucht zum ersten Mal der Begriff des digitalen Nomaden auf. Das war mir auch nicht klar. Ich kannte den auch nur aus den letzten paar Jahren irgendwie, aber 97, 98 redet man zum ersten Mal von digitalen Nomaden. Das sind dann Menschen, die einfach nur mit dem Laptop bewaffnet in der Weltgeschichte rumgondeln, mal von hier, von da schreiben können irgendwie und irgendwas und irgendwelche Start-ups gründen können, aber die keinen Bezug mehr auf irgendein physikalisches Territorium haben. Das ist wirklich das Idealbild. Das heißt aber eben auch, dass die einfach mal, wenn es irgendwie doof läuft, wenn sie krank werden oder wenn das Startup pleite ist, einfach mal total allein und einsam sind. So, und diese Spannung der Individualisierung, die habe ich versucht weiter zu verfolgen hier.
Da gibt es auch diverse Namen für, ich klemme gerade so ein bisschen. Also die digitalen Nomaden haben wir schon genannt. Von Mercedes Bunz gab es die digitalen Penner, von Holm Friebus, Sascha Lobo, die digitale Bohème. Und Richard Sennett, sogar noch davor, führt die flexiblen Menschen ein. Was zeichnet die aus?
Dass die sich halt irgendwie, genau wie die Tretrollerfahrer und Fahrerinnen, irgendwie an jede beliebige Situation irgendwie anpassen können. Es gibt dann auch noch den Begriff, der kommt aus der amerikanischen Menschentheorie, der wird dann von Gerhard Schröder bei der Agenda 2010 der SPD nochmal irgendwie aufs Tapet gebracht, die Ich-AG. Ja. Also damals sollten ja alle zu Ich-AGs werden, das heißt aber auch sich alle selber als Marken entwerfen. Lebenslanges Lernen war auch so ein Stichwort irgendwie. Also man soll sich nicht mehr darauf verlassen, irgendwie, dass irgendwas, was man dann mal in seiner Ausbildung irgendwie sich erworben hat, dann irgendwie auch noch bis zur Rente mit damals doch ab 63, bis zur Rente mit 63 hält. Ne? Immer so diese, also und das ist irgendwie, wenn man das seit den 70er Jahren so kontinuierlich weiterverfolgt, dann hat man natürlich in den 70ern diese große, also wir sind jetzt irgendwie frei von der bürgerlichen Gesellschaft, ne? die Gegenkulturen, hat in den 80ern dann irgendwie so damals der späte Michel Foucault so als Vordenker irgendwie so der, es ist doch langweilig, immer derselbe zu sein, irgendwie, also diese Selbstneuerfindung auch als philosophisches Konzept irgendwie. Und in den 90ern und Nullern beginnen die Leute aber dann schon zu merken, irgendwie, dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte. Und es gibt dann schon, und da spielt dann auch, kommen wir nochmal, auch dann das, was ich also als glaube, als Rückkehr der Religion beobachtet zu haben in den Nullerjahren, spielt dann auch eine Rolle, weil offensichtlich irgendwie diese Atomisierung dann auch dazu führt, dass die Leute sich nach spiritueller Rückvergewisserung sehnen oder nach irgendwelchen Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen könnten.
Wie entscheidest du, was kommt rein ins Buch, was nicht? Ich meine, das Buch ist ja gar nicht so dick, dafür, dass es ein Jahrzehnt ist, auch wenn du das Jahrzehnt verkürzt hast. Aber was bleibt dann so auf dem Tisch drauf, was bleibt unterm Tisch zurück und was hättest du jetzt vielleicht gern aufgehoben und doch noch reingenommen?
Naja, du hast es ja schon in unserem Interview für den Tipp moniert, dass das Sommermärchen nicht vorkommt.
Wir haben jetzt gerade, ich habe nur gefragt.
Wir haben schon wieder Fußball-WM. Das liegt zum einen daran, dass mir persönlich einfach Fußball so dermaßen egal ist. Also ich fragte mich irgendwann, ob ich glaube, es war Ulf Poschert, der fragte, ob ich sein neues Autobuch besprechen möchte. Ich kann nur sagen, ich interessiere mich weder für Autos noch für Fußball. Ich bin irgendwie kein richtiger Mann. Tut mir leid, kann ich nicht irgendwie, kann ich nicht mithalten irgendwie. Nein, aber es ist natürlich schon, es war natürlich schon ein Phänomen, das Sommermärchen. Aber ich hatte nachherein, fand ich irgendwie für nachherein diese Geschichte dieses angeblich entspannten Patriotismus, der irgendwie ausgebrochen sein soll. Und dass es jetzt total cool war, auch mit so deutsch-schwarz-rot-goldenen Fahnen. Ich fand das damals schon total scheiße. Also mir gingen diese Leute wahnsinnig auf die Nerven. Ich weiß, wir waren auf irgendwelchen Konzerten, da gab es den Bastard noch irgendwie vorm Prater. Da war ich an der während der WM auf so einem sehr guten Konzert einer japanischen Metal-Gruppe, komme gerade nicht auf den Namen irgendwie. Und dann wollten irgendwelche Leute mit Deutschland, dieser Deutschland-Schminke da irgendwie rein, sind hochkant rausgeflogen natürlich, wusste ich irgendwie, das sind meine Leute hier irgendwie. Also, so das irgendwie, ich glaube diese ganze Geschichte. Deswegen hatte ich dann tatsächlich im Nachhinein, es gibt zwei Ereignisse irgendwie, die Mitte dieses Jahrzehnts, glaube ich, definieren, auch so ein Umschlag, das kann man mit dem Sommermärchen interpretieren. Ich fand dann wirklich den Tod von Johannes Paul II., da kommen wir am Ende vielleicht noch drauf, irgendwie viel interessanter. Also weil sich da was zeigte, was auch irgendwie viel mit so der gesellschaftlichen Entwicklung in diesen Jahrzehnten zu tun hatte, also auch mit Bildern von Körpern, von optimierten Körpern oder in seinem Fall von sterbenden Körpern. So, und das fand ich unten dann auch irgendwie die Wahl von Benedikt zum folgenden Papst und der Beginn seines Pontifikats. Ich fand das irgendwie deswegen habe ich gesagt, schmeiß das doch mal ein bisschen raus, mach aber den Papst ganz groß. So Entscheidungen kamen dann so beim Schreiben.
Dann lass uns mal die zweite Lesestelle reingehen. Wir gehen in Prenzlauer Berg, glaube ich.
Wir gehen in den Prenzlauer Berg, wir kommen zum Thema der Ernährung, aber auch, das werden Sie ja sehen. Die ersten Naturkostläden, auch Bioläden genannt, entstehen seit Anfang der 70er Jahre im Umfeld der Ökologiebewegung und der angeschlossenen Alternativkulturen. Hier werden ausschließlich ökologisch erzeugte Lebensmittel angeboten, das heißt pflanzliche Lebensmittel, die ohne Kunstdünger oder andere chemische oder synthetische Hilfsmittel angebaut wurden, oder tierische Lebensmittel, die von Tieren aus artgerechter Haltung stammen. Letztere finden sich freilich seltener im Sortiment, weil die meisten Naturkostläden von Menschen geführt werden, die sich einer vegetarischen oder gar veganen Lebensweise verschrieben haben. In ihren Läden bekommt man weder Steaks noch Koteletts oder Wurst oder Aufschnitt, sondern, wenn man danach verlangt, bestenfalls eine Belehrung darüber, dass es unmoralisch ist, Tiere zu essen. Oder man erhält, falls die Naturkostladenbetreiber auch noch Veganer sind, weder Käse noch Sahne oder Milch, sondern eine Belehrung darüber, dass es unmoralisch ist, Tiere auszubeuten, etwa indem man den Hühnern ihre Eier wegnimmt, aus denen noch kleine Küken hätten werden können, und das Käse Folter ist. Stattdessen gibt es hier ganz viel Dinkel. Man kann sagen, dass Dinkelprodukte für die erste Generation der Naturkostläden ein symbolisches Lebensmittel sind. Freilich ist ihr Vorteil durchaus nicht immer erkennbar. Dinkelbrote sehen stets etwas gräulich aus und Dinkelkekse sind generell trockener und härter als normale Kekse. Dinkelnudeln haben eine blässliche Farbe, sie verfügen über einen für Nudeln durchweg zu starken, oft etwas süßlichen oder nussigen Eigengeschmack, ihre Konsistenz ist mehlig und zäh und sie kleben leicht aneinander. Wenn sie einmal kalt geworden sind, kann man sie nur noch wegwerfen, anders als Spaghetti und andere Hartweizen-Grießnudeln, die man nach Abkühlung wieder aufbraten kann. Eigentlich sind Dinkelnudeln nur dann erträglich, wenn man sie in besonders kräftige Soßen tunkt, zum Beispiel in Käse-Sahne-Soßen, am besten mit Roquefort oder anderem Schimmelkäse mit intensiver Gesamtanmutung, was freilich nur dann geht, wenn man nicht gerade auch noch Veganer ist. Dinkel schmeckt also nicht und ist in der Zubereitung mühsam, aber wenn man etwas aus Dinkel isst, dann kann man das Gefühl haben, sich in eine sehr lange agrarwirtschaftliche Tradition zu stellen, eine Tradition, die bis zu Hildegard von Bingen zurückreicht und noch weiter in die Vergangenheit. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre beginnen sich in den Bioläden die Speiseregeln zu lockern, ebenso wie die Regeln des Umgangs zwischen dem Personal und seiner Kundschaft. Es wandelt sich die generelle Anmutung der Geschäfte. Ergänzend zu den älteren Reformhäusern und Naturkostläden entstehen nun Filialen von Bioläden, die nach dem Modell konventioneller Lebensmittelketten organisiert werden, sowie an der Wende zum neuen Jahrzehnt sogar Bio-Supermärkte, bis dahin völlig undenkbar, also Märkte mit einem Vollsortiment an ökologisch erzeugten Produkten. Die ersten werden am Beginn der 90er Jahre in Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Darmstadt gegründet. Im wiedervereinigten Berlin nimmt 1994 der erste Bio-Supermarkt der Kette LPG am Mehringdamm in Kreuzberg den Betrieb auf. Im Mai 2007 eröffnet die LPG-Kette ihre bis dahin größte Filiale in Prenzlauer Berg am Senefelder Platz. Diese hat nun 1600 Quadratmeter auf zwei Etagen und ist damit die größte Europas. Was für die älteren Naturkostläden der Dinkel ist, das ist für die neuen Bio-Supermärkte die Bionade. Eine Alternativlimonade, die der Braumeister Dieter Leipold aus Unterfranken im Jahr 1994 auf den Markt gebracht und patentiert hat. Die ersten Geschmacksrichtungen, die er in Serie gibt, sind Litschi und Holunder. Die Bionade wird zunächst in Hamburger Kneipen und Clubs populär und dies insbesondere bei trendsetzenden Journalisten und Menschen aus der Werbe- und Marketing-Szene. Von dort findet sie ihren Weg in den Nullerjahren in die Bio-Supermärkte und nach Berlin und in einem Artikel des Reporters Henning Susebach von der Wochenzeitung Die Zeit, der Ende 2007 von seinen Erlebnissen im LPG-Markt in Prenzlauer Berg berichtet. Er betrachtet den Markt mit seinen meterhohen Bionadetürmen als Brennpunkt einer neuen gesellschaftlichen Kohorte, in der sich für ihn auch so etwas wie das neue Deutschland kristallisiert. Die LPG-Kunden und Bionadetrinker, das sind Menschen, die den Konsum von ökologischen Produkten vor allem deswegen betreiben, weil sie sich auf diese Weise von der Mehrheitsgesellschaft absetzen wollen. Viele von ihnen sind erfolgreiche Freiberufler, sie arbeiten in Medien oder in künstlerischen Berufen, sie entwickeln Projekte und sitzen mit ihren Laptops in Laptop-Cafés herum. Sie trinken ihren Kaffee aus Coffee-to-go-Bechern, wie die Bewohner von Berlin-Mitte, die wir gerade schon kennengelernt haben. Zu wesentlichen Teilen handelt es sich um dieselben Leute, die inzwischen aus Mitte nach Prenzlauer Berg gezogen sind und sich hier nun eine Eigentumswohnung in einem frisch sanierten Altbau gekauft haben. Sie reisen mit dem Flugzeug ständig zwischen ihren Geschäfts- und Projektterminen hin und her, was, wenn man ihre Ökobilanz im Ganzen betrachtet, ihrem ökologischen Lifestyle eher widerspricht. Aber es handelt sich hier eben auch um eine Kohorte, die Öko als Lifestyle, als neuen Luxus betrachtet und nicht als Aufforderung zum Verzicht. Das moralische Konsumieren ist hier zum Zeichen der Distinktion gegen eine als unmoralisch empfundene Außenwelt geworden. Henning Susebach bringt es in der Zeit in der Formulierung auf den Punkt: Hier herrscht der Bionade Biedermeier. Das Wort vom Bionade Biedermeier wird in den folgenden Jahren zu einem geflügelten Wort, immer dann, wenn es darum geht, eine neue Bürgerlichkeit zu beschreiben, die sich mit den Insignien eines ökologischen Lifestyles versieht. Mitte der Nullerjahre lässt sich in Prenzlauer Berg tatsächlich eine besondere Ballung dieses Menschenschlags beobachten. Vor der deutschen Wiedervereinigung war das Viertel vor allem von ärmeren Menschen bevölkert, sowie von Künstlerinnen, Künstlern und sogenannten Bohemians. Gerade in der Spätphase der DDR haben sich hier prägende Subkulturen entwickelt. Nach der Wende strömen nun viele Menschen aus den westlichen Stadtteilen Berlins und aus Westdeutschland in den Kiez. Die Häuser werden saniert, die Preise für Mieten und Eigentumswohnungen steigen bis Mitte der Nullerjahre rasant, woraufhin viele ehemalige Bewohner des Kiezes aus- und umziehen müssen. So ist das, was Anfang der Nullerjahre in Prenzlauer Berg geschieht, geradezu der Paradefall einer Gentrifizierung, wie man sie in den Nullerjahren überall auf der Welt beobachten kann. Gegen diese Gentrifizierung erhebt sich natürlich Protest. Die Alteingesessenen wehren sich gegen die Gentrifizierer und belegen sie mit Schimpfwörtern. Das Wort Hipster hat sich zu dieser Zeit in Deutschland noch nicht so weit durchgesetzt, dass sich zur Etikettierung unliebsamer Zuzügler eignet. Darum ist in Berlin noch viel von Yuppies die Rede, wenn gegen sie protestiert und demonstriert wird, etwa in Wortkombinationen wie Fuck Yuppies, Yuppies raus oder Yuppies kommen oder Scum oder schöpferisch gereimt Yuppies Scum, your time has come, auf Deutsch ohne Reim, Yuppie Abschaum, deine Zeit ist gekommen. Noch gängiger als der Gebrauch ist in Nullerjahren ja schon eigentlich schon recht veralteten Yuppie-Begriffs, ist die Ethnisierung der Eindringlinge. Viele von denen, die in dieser Zeit nach Prenzlauer Berg ziehen, kommen aus Baden-Württemberg. Oder könnten aus Baden-Württemberg kommen. Oder vielleicht ist es auch nur ein haltloses Vorurteil, dass die Berliner Innenstadtviertel von Menschen aus Baden-Württemberg überschwemmt werden. In jedem Fall steigen die sogenannten Ökoschwaben zu den beliebtesten Feindbildern in Berlin der späten Nullerjahre auf. Schwaben raus wird als Graffito überall in Prenzlauer Berg auf die Häuserwände gemalt. Vor dem Weihnachtsfest des Jahres 2007 werden überall im Kiez Schilder aufgestellt mit dem Aufdruck: Stuttgart-Sindelfingen, 610 Kilometer, Ost-Berlin wünscht gute Heimfahrt. Um das Pfingstfest des folgenden Jahres herum kleben anonyme Schwabengegner das Gebiet um den Kollwitzplatz mit knallgelben Plakaten zu, auf denen steht: Schwaben in Prenzlauer Berg, spießig, überwachungswütig in der Nachbarschaft und kein Sinn für Berliner Kultur. Was wollt ihr eigentlich hier? Zwei Wochen nach Pfingsten demonstriert ein Aktionsbündnis namens PIMP, PIMP, Projekte in Mitte und Prenzlauer Berg, im Rahmen einer Fuck-Yuppies-Parade gegen die Überfremdung des Stadtteils. Stoppt die Besatzung des P-Bergs durch Porno-Hippie-Schwaben, heißt die Parole. Das ist interessant, weil sich auch darin ein politischer Avantgardismus manifestiert, ein besonderes Verständnis von, wie auch immer, progressiver Politik, das sich erst in den 10er-Jahren vollständig entfalten wird. In dieser Umdeutung eines eigentlich sozialen Anliegens zu einer ethnischen Frage zeigt sich das, was man später als linke Identitätspolitik bezeichnen wird. Aber nicht nur von links ernten die Öko-Schwaben scharfe Kritik, diese kommt auch von explizit konservativer Seite. Als einschlägiges Manifest dieser Variante kann man einen Text des Journalisten Gustav Seibt ansehen, der im Februar 2011 in der Süddeutschen Zeitung erscheint. Seibt, vor seiner Zeit bei der SZ, kurz ein Kollege von mir bei der Berliner Zeitung und auch im Prenzlauer Berg ansässig, muss man dazu sagen, Seibt stört an der Mikrogesellschaft des Prenzlauer Bergs insbesondere der Umstand, dass es hier nun sehr viele Kinder gibt und dass diese wesentlich das Stadtbild prägen. Ich zitiere: Wo früher Clubs dröhnten, pochen nun junge Eltern, die ihre Säuglinge mühsam zum Schlafen bringen, auf die polizeilich vorgeschriebenen Ruhezeiten. Fahrradfahrer müssen vor den Buggy-Fronten, die sich über die Gehwege schieben, unverzüglich bremsen. Im Prenzlauer Berg, so Seibt, seien Kinder zu Tyrannen geworden. Das habe zu einem Zustand geführt, den er folgendermaßen charakterisiert: Gesundheit, Sauberkeit und verordnete Fröhlichkeit sind hier die Leitwerte. Dinkelbrot, damals wieder, und Milchgetränke statt Techno und Darkroom. Alles zusammen könne man, so Seibt, nur als Kinderfaschismus bezeichnen. Wenn man das Bionade Biedermeier also als den Ausdruck eines neuen bürgerlichen Moralismus begreifen kann, dann kann man dieses Phänomen, glaube ich, zugleich nur dann vollständig erfassen, wenn man berücksichtigt, dass dieser bürgerliche Moralismus eine besondere Art der neobürgerlichen Moralismuskritik erzeugt, die sich selber als antimoralistisch begreift, aber in Wahrheit mindestens ebenso moralistisch ist wie der Moralismus, den sie kritisiert. Es handelt sich also gewissermaßen um einen Moralismus zweiter Ordnung. Für Hennig Sussebach von der Zeit ist es nur Biedermeier, was im Prenzlauer Berg passiert. Für Gustav Seibt ist es bereits Faschismus. Wenn eine so kleine, überschaubare Nachbarschaft aus so vergleichsweise geringen Gründen mit so drastischen Begriffen überzogen wird, dann deutet das vielleicht doch darauf hin, dass sich in dieser Gemeinschaft etwas artikuliert, das in die Zukunft weist. Danke.
Also ich habe so diverse Fragen zur Dinkeldistinktion. Man muss sich mal vorstellen, LPG hätte seinen größten LPG-Supermarkt in Spandau gebaut. Und Henning Sussebach wäre in Spandau gelaufen. Wäre dann der Prenzlauer Berg vielleicht erlöst worden von diesem Ruf, den er dann bekam?
Naja, ich meine, den Ruf hatte der Prenzlauer Berg ja auch nicht zu Unrecht. Es ist ja, stimmt ja, was der Kollege da geschrieben hat. Es ist interessant, der stand ja schon vorher, also eigentlich ab Anfang, ich glaube, ich habe es auch zitiert im Buch, im Jahr 2002 hat die New York Times einen großen Text darüber, dass irgendwie Berlin jetzt die coolste Stadt der Welt ist. Und damit war natürlich alles vorbei mit Berlin irgendwie. Dann fingen die Leute irgendwie scharenweise da reinzuströmen, da dann auch irgendwie in den Prenzlauer Berg. Aber natürlich war Prenzlauer Berg eigentlich ab Anfang der Nullerjahre im Schlaglicht des Ernstfalls unaufhörlich irgendwie. Also ich weiß, meine Kinder sind 2003 und 2006 geboren. Ich war mit meiner Tochter dann so ab 2004, 2005 immer auf dem Spielplatz am Kollwitzplatz. Und ich hatte immer das Gefühl, so, oh Gott, das ist jetzt bestimmt schon wieder irgendein Redakteur von der Süddeutschen, der eine Prenzlauer Berg-Reportage schreibt. Irgendwie, hoffentlich benimmt sich das Kind. Irgendwie, macht jetzt keinen schlechten Eindruck vom Prenzlauer Berg. Also es war wirklich Wahnsinn. Es gab dann die FAS, diese Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, war neu. Die haben dann irgendwie über jeden Spielplatz, gab noch den Spielplatz da irgendwie an der Richtung Volkspark Friedrichshain, der da neu gebaut wurde, irgendwie hinterm Brot und Rosen. Und da haben die zwei Seiten drüber gemacht, über diesen Spielplatz im Prenzlauer Berg. Also es war, man hat das Gefühl, also da ist jetzt irgendwie an diesem noch überschaubaren Kiez, natürlich reicht der Prenzlauer Berg auch nur bis zur Danziger, also bis zum Helmholtzplatz sind die alle nicht gekommen irgendwie. Ein sehr überschaubarer Kiez, wirklich so, da sollte jetzt irgendwie die Zukunft des Landes abgelesen werden.
Ne? Stoppt die Besatzung des P-Bergs durch Porno-Hippie-Schwaben. Was waren das für Leute? Das waren ja nicht die literarische Bohem der späten 80er aus der DDR. Das waren ja eher schon die Generation davor, die wahrscheinlich in den 90er Jahren hingezogen sind, oder?
Ja, nee.
Du hast also, da gewohnt, ich war in Pankow.
Nee. Also Bert Papenfuß, Gott hab ihn selig, ja, okay. war für solche Angelegenheiten immer zu haben irgendwie. Also damals noch Kaffee Burger, dann später dann ja irgendwie das mittlerweile ja auch weggentrifizierte Watt irgendwie. Der Anders Straßburger, nee, also es gab schon noch irgendwie einen Rest aus Berliner Bohem, so rund um die damalige Zeitschrift Gegner aus der Vorwendezeit, irgendwie rund um Papenfuß etc., die da irgendwie ganz, ganz aktiv war. Und dann war es natürlich auch, naja, es waren auch glaube ich, viel Anti-Imps, die aus Kreuzberg mal so rüberkamen, irgendwie, um dann den Porno-Hippie-Schwaben zu zeigen, wo jetzt irgendwie wirklich der Bartel den Most holt. So, also ich meine, das einerseits stimmt daran viel, ich fand es aber damals schon ein bisschen unbehaglich, weil natürlich war dieser Öko-Schwaben-Hass, hatte was Lustiges, irgendwie, weil das waren ja alles irgendwie Mercedes-Benz-Leute, irgendwie, also ich hatte die auch selber in der Kita dann irgendwie an der Kinder gingen da in der Emanuel-Kirch-Straße, an der Kirche in die Kita, da waren auch ganz viele so Mercedes-Benz-Schwaben irgendwie. Die übrigens völlig okay waren, nach 5 Jahren auch wieder weg, irgendwie, wieder zurück irgendwie zum Mutterschiff geholt. Und die aber irgendwas war daran irgendwie unangenehm, weil natürlich, wenn man das jetzt irgendwie ersetzt hätte durch Türken, hätte es genauso, also man hätte es, diese Rhetorik wäre die gleiche gewesen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, da ist jetzt irgendwie so eine lässt sich auch durchaus sehr selbstgerechte, sich als links progressiv verstehende Community, die mit den gleichen rhetorischen Mitteln jetzt auf irgend so einen Gegner irgendwie eindrischt, irgendwie, den man aber eigentlich von den Rechten übernommen hat. Also wo sich da gibt, da war irgendwas, irgendwie hatte ich da. So lustig irgendwie diese Zitate auch sind, das stand ja, ich habe das alles immer für die Berliner Zeitung noch repetiert, wir haben alles immer eifrig mitgeschrieben, was da irgendwie so an die Häuserwände gesprayt wurde, aber irgendwie war das uncool.
Ja, es war so wie mit Ironie verbrämte Selbstgerechtigkeit, ja. Unversöhnlichkeit, ja. Auch so die Härte schon, die dann auch daraus sprach.
Ja, ja.
Es gab ja Gegenbewegung, es gab dann so eine Initiative, was wahrscheinlich nur ein Mensch war, Free Schwabylon.
Ja.
Die Spätzle-Mauer aufbauen wollten und die Wörtergasse in Wörtle die Wörterstraße in Wörtle-Gasse umbenennen wollten.
Ja, ich habe dann auch noch einen Artikel damals in der Berliner Zeitung geschrieben, also eine sehr liebe Kollegin von mir, Sabine Vogel, damals Literaturredakteurin, die kam aus Schwaben irgendwie, hat das auch noch einmal sehr, sehr, sehr hochgehalten, die war schon seit Ende 70er in Kreuzberg gewesen, also die war nun wirklich keine Gentrifiziererin, ich habe einmal mach meine Schwäbin nicht an, irgendwie, also ihr zu ihren alle Schwaben guten Willens in der Stadt irgendwie nochmal.
Es ist auch das Jahrzehnt der Selbstoptimierung und da spielen Bärte eine Rolle. Vielleicht nimmst du uns da mal mit, die Bärte, die Bartmode, der Hipster, die Bartöl.
Ja, die.
Du als Bartträger.
Ja, ich habe mir den Bart in den antizyklisch erst in den 10er Jahren
was. Sehr gut.
Irgendwie. Also ich bin in die ganzen Nullerjahre war ich bartlos, aber um einen herum wuchs natürlich die Bärte. Das merkte man zuerst irgendwie, wenn man viel auf Konzerte ging. Also es gab dann dieses sogenannte, manche sprachen von Weird Folk, irgendwie andere von New Weird America, also dann so Künstler wie Devendra Banhart oder die frühen Animal Collective. Also das war die Musik, die ich damals persönlich mit am aufregendsten fand. Das waren halt alles irgendwie so musizierende Hippie-Kollektive, die auch irgendwie komplett aus den 60ern hätten reingebeamt werden können. Irgendwie. Und da sah man dann wirklich, wie die Bärte plötzlich wieder richtig lang wuchsen. Dann gab es aber auch die ersten dann so Kastenbärte, die dann so zugeschnitten waren. Und wenn man und interessant war dann aber auch, genau, es gab dann irgendwie 2005 war es, glaube ich, dass Tom Ford, der damals gerade als Chefdesigner von Gucci aufgehört hatte, nachdem er bei Gucci noch irgendwie zum ersten Mal in der Spätphase, ich glaube, das war so 2004 dann, männliche Models mit Bärten über den Catwalk geschickt hatte. Das war auch völlig neu. Also bis dahin war klar, irgendwie so Männer auf dem Catwalk haben keine Bärte zu haben. Er hatte wiederum Tom Ford hatte irgendwie seine Freude am Bart abgeschaut bei Hamid Karzai. Hamid Karzai war, die Älteren werden sich erinnern, der von den USA eingesetzte Präsident in Afghanistan, nachdem Bush da im War on Terror die Taliban vertrieben hatte und der dann, wie man im Nachhinein weiß, erfolglos versuchte, da jetzt irgendwie einen Staat im Sinne der USA aufzubauen. Der hatte sehr schöne Bärte und wurde dann von Tom Ford tatsächlich auch irgendwie zum bestangezogenen Mann des Jahres erhoben. Als er bei Gucci weg war, ab 2005, irgendwie hat er dann seine erste Men's Grooming Line, also die ersten Männerpflegeprodukte, und da spielten Bartöle eine ganz zentrale Rolle.
Es gab wie ich dein Buch entnommen habe, so eine ästhetische Bartreihe, die von Osama bin Laden zurückreicht,
ja.
Zu Che Guevara, Karl Marx, Ayatollah Khomeini, auch interessant, naja, Karl Marx und Jesus Christus. Und in der deutschen Politik war der Einzige, der einen Bart trug, außer den versprechenden Bürgerrechtlern aus der DDR, die sich gerade die Bärte abnehmen ließen, Rudolf Scharping.
Rudolf Scharping, genau. Der einzige prominente SPD-Politiker, der natürlich auch gleich glorios gescheitert irgendwie mit seinem Bart. Tatsächlich gab es dann aber natürlich, ja, nicht alle Ostbürgerrechtler haben die Bärte abgenommen. Also es war dann in den
tatsächlich. Ja,
Thierse wohnt am Kollwitzplatz irgendwie so. Ne, geht da mit, es gab also auch den, also der Begriff des Bürgerrechtlerbarts war in den Nullerjahren auch ein Stehender. Mhm. Und genau, wenn man das dann noch ergänzen will, was mir persönlich damals neu war, war dann irgendwie auch so circa 2007, 2008, dann zum ersten Mal im Berghain dann die Kombination aus Bart und Glatze. Also dass Männer Glatzen trugen ab jenseits der Skinhead-Kultur, und wenn sie jetzt nicht gerade Jule Brinner oder Thalisa Wallers waren, das war auch neu, und gerade die, und es entwickelt sich dann irgendwie Ende der Nullerjahre auch dann zum ersten Mal irgendwie viele Linien an Glatzenpflegeprodukten. Also das, ja, wer eine Glatze, hat jemand eine Glatze hier? Also man, wie jeder, der eine Glatze hat, weiß, und muss natürlich auch gepflegt werden, das Glatzenöl, gerade wenn es heiß ist, ist natürlich sehr, sehr sonnenbrandgefährdet. Ich weiß noch, mein Vater, Gott hat ihn selig, hatte auch eine Glatze, aber dann, weil ihm die Haare einfach ausgefallen waren. Und der hat dann, wenn ich in den 70ern mit den Eltern in Urlaub fuhr, der hat immer so ein Stofftaschentuch, das er an den Enden zusammenknotete. Ich bin immer gestorben vor Scham, wenn ich mit meinem Vater auf die Straße gehen musste.
Da gibt es einen Monty Python Sketch, oder? My Brain Hurts.
Ja, stimmt. Genau. Und dann, genau, und natürlich gibt es auch eine lange Tradition irgendwie des Comb Over, also des Übercams, die dann tatsächlich auch erst in den 10er Jahren von Donald Trump wieder belebt wurde. So, aber eigentlich jetzt war also Glatzen und Bärte, also gerade in der Technokultur, wie sie dann so um 2010, 2008 dann so, als das Berghain dann plötzlich als bester Club der Welt galt, irgendwie, das ist, glaube ich, ein Stil, der relativ neu war.
Ja, weil wir gerade bei Frisuren sind, du hast doch in deinem Buch einen Abschnitt drin zum Thema Intimhaarfrisur oder Style, was damals auch eine Rolle zu spielen beginnt, dass mir auch nicht so bewusst war, das konnte man schon sehen bei der Serie Sex in the City.
Ja, Sex in the City hat irgendwie, das war im Jahr 2000, das war die dritte Staffel, reisen die vier Freundinnen aus New York nach L.A. und lassen sich da dann, unterziehen sich da zum ersten Mal der Prozedur des Brazilian Waxing. Und das war tatsächlich damals auch noch völlig neu. Also Brazilian Waxing kommt, wie der Name ja sagt, irgendwie aus Brasilien. Es gab dann irgendwie ein legendäres Studio tatsächlich in New York. Warum das bei Sex and the City keine Rolle spielt, weiß ich nicht irgendwie. Aber Brazilian Waxing wurde dann irgendwie in diesem einen Studio von sieben brasilianischen Expat-Schwestern in New York populär gemacht und wurde dann aber tatsächlich über diese Sex and the City-Folge dann irgendwie zum Must irgendwie in der so in eben für den Lifestyle.
Ich habe mich gerade, es gab ja das Jahrzehnt, oder in dem Jahrzehnt geht es ja richtig los, die lustigen Friseurnamen. Ob das auch im Bereich Intimfrisur dann auch zu lustigen
aber Namen kommt? Die gibt es schon länger,
oder? Schon länger,
ich weiß. Ja, so Haareszeiten und so.
Ja, ja, Herr reinspaziert.
Ja, ja,
Herr reinspaziert. Wofür steht denn dieses Bartthema, möchte ich denn?
Also da gibt es irgendwie mindestens zwei Erklärungen dafür. Bei diesen barttragenden Hippies war das mit Sicherheit irgendwie eine, es gibt so eine auch gerade in dieser Hippie-Rock-Neo-Folk-Kultur irgendwie der Nullerjahre den Wunsch, sich nochmal so zu inszenieren wie die Hippies oder wie man in Deutschland sagt, der Gammler der 60er und 70er. Also eine bestimmte Form des Nicht-Mitmachen-Wollens in der sich selbst schnell optimierenden Gesellschaft. Und die Bärte, die immer länger wurden, zeigten auch irgendwie, dass man einfach darauf, also einfach nicht zum Friseur ging. Also man verweigerte sich bestimmten Optimierungsmaßnahmen oder bestimmten Sachen, die man für selbstverständlich hielt. Und wer die längsten Bärte hatte, der hat es halt am längsten. Es gab auch wirklich so Langbart-Wettbewerbe. Dann hatte man gezeigt, so man hat es wirklich am längsten durchgehalten. Das ist das eine. Das andere ist, dass aber gleichzeitig ein prominenter Bartträger Anfang der Nullerjahre war David Beckham, der Fußballspieler. Der hatte eine relativ kurze Bartphase, die aber deswegen wichtig war, weil er den Bart bei den sogenannten Metrosexuellen einführte. Also bei den Männern, heute würde man sagen, nicht toxischen Männern. Und bei denen wurde der Bart dann wiederum zum Zeichen einer Maskulinität, die aber gleichzeitig irgendwie effeminiert, verweiblicht war. In dem Sinne, dass der Bart halt gepflegt wurde. Das waren also Männer, das war damals wirklich neu tatsächlich, der metrosexuelle Mann, also Männer, die Hautpflegemittel auftrugen, die dann eben die Bärte auch besonders pflegten, besonders schnitten und da halt mit diesem Bartöl dann auch besonders flauschig und fluffig machten. So, also so eine Art von Widersprüchlichkeit, das, wie man auch das in weiteren Teilen der Hipsterkultur findet, sowas wie männliche und weiblich zugeschriebene oder gelesene Kulturtechniken miteinander zusammenzubringen, aber gleichzeitig am Ende dann eben doch irgendwie echte Männer zu bleiben. So.
Ich gehe mal zur nächsten Rubrik über, die so ein bisschen in das Thema reinspielt. An der Seitenlinie eine Nebenfigur. Und wir haben ja heute zum ersten Mal in der Literaturkapelle ein Sachbuch. Trotzdem habe ich mir eine Figur ausgesucht, die ich interessant finde, weil sie auf eine Art für das Jahrzehnt auch steht, auch in der Tragik durchaus, und das ist Daniel Kübelböck. Vielleicht erläutern wir noch mal ganz kurz für diejenigen, die nicht dabei waren, obwohl so viele sind. Ja. Wer war Daniel Kübelböck?
Ja, ich würde wirklich sagen, eigentlich ist das keine Nebenfigur, sondern ist eine der zentralen Figuren der Epoche.
Nennen wir das um hier.
Ja. Daniel Kübelböck war irgendwie ein Kandidat in der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Das muss man vielleicht noch mal mit dem Bogen aus ein bisschen weiten, irgendwie das zentrale Fernsehphänomen Anfang der Nullerjahre waren natürlich irgendwie diese Reality- und Casting-Shows. Das war auch völlig neu. Also Anfang 2000, ich glaube, es war im Januar oder Februar 2000 schon, begann die erste Staffel Big Brother in Deutschland. Also wo sich dann irgendwie Leute 24/7 in so gläserne Container einschließen ließen und rund um die Uhr beobachten lassen. Übrigens auch etwas, das ich weiß nicht, wer aus Westdeutschland kommt und sich irgendwie an die Volkszählungsdebatte 1984 erinnert, irgendwie, also mit welcher Vehemenz mich eingeschlossen damals als politisch aktiven Gymnasiasten irgendwie wir gegen die Volkszählung gekämpft haben, mit so Fragen waren, wie weit ist denn der Weg zur Arbeit irgendwie und welcher Religion gehören sie an? Das war schon, damit sahen wir schon den George Orwell-Staat herauf. Der Mann, 15 Jahre später ist das alles völlig vergessen. Die Leute haben nichts Eiligeres zu tun, irgendwie als ihre gesamte Privatsphäre offenzulegen, irgendwie bei Big Brother. Übrigens auch irgendwie dann, wenn sie dann später Facebook und so soziale Netzwerke benutzen. Aber das ist wirklich auch eine zentrale Entwicklung, irgendwie so der völlige Verlust der Privatsphäre in den Nullerjahren. Kübelböck ist, genau, dann Big Brother und dann Deutschland sucht den Superstar, die Show von Dieter Bohlen, wo dann Kübelböck als Kandidat nur auf den dritten Platz kommt, der wird dann rausgewählt, ist aber gleichzeitig wahnsinnig populär, also ist dann, genießt wirklich größte Aufmerksamkeit irgendwie im Fernsehen, aber auch in der sonstigen Presse, gibt wahnsinnig viele Interviews, nimmt Platten auf, wo er dann eben so eigene Songs singt. Wird dann in einer, das ist auch toll, es gibt dann eine ZDF-Sendung wenig später irgendwie über die 100 bedeutendsten Deutschen, da soll das Publikum abstimmen und da kommt Daniel Kübelböck irgendwie im Jahr 2013 auf Platz 16 der bedeutendsten Deutschen aller Zeiten, also vor, ich glaube vor Marx und Mozart, noch nicht, nee, Marx ist vor ihm, aber
vor Mozart, Schiller und Thomas Mann.
Ja, genau, Mozart, Schiller, Thomas Mann. Ja. Ich glaube, Marx und Martin Luther kommen auf die, und Adenauer kommen auf die ersten Plätze. Also Kübelböck, also das ist interessant, weil die Figur so wahnsinnig schnell, so riesig groß wird und dann aber auch gleichzeitig irgendwie schnell wieder implodiert. Also er ist dann auch der erste, heute sagt man B- oder C-Prominente, der dann irgendwie nach dem ersten Karriereknick dann irgendwie lange durch die Shows tingelt. Und er ist auch deswegen interessant, weil da sind wir wieder bei den, wie auch immer, damals sagte man effeminierte Männer, aber den, oder wie auch immer, queer zu lesenden Männern irgendwie, also er hat irgendwie so diese, so ein Habitus, in dem sich so diese ältere schwulen Schrillheit, Tuntigkeit verbindet mit so einem tatsächlich auch so neueren queeren Ausdrucksform, sorgt er für Aufmerksamkeit. Er ist dann aber auch immer derjenige, der von Dieter Bohlen bei DSDS irgendwie am drastischsten beleidigt wird. Er geht dann ins Dschungelcamp, wo die Zuschauer ja auswählen können, irgendwie so, wer jetzt welche Challenges machen muss, und wird dann gleich bei der ersten Show in gläsernen Sarg mit 30.000 Kakerlaken gesteckt, weil die Leute das irgendwie an den Bildschirmen so geil finden, wie dieser kleine queere Kobold dann irgendwie hysterisch kreischt.
Aber das ist schon krass, ne? Ich meine, du nennst dich auch, glaube ich, die Pionier des Shitstorms.
Ja.
Also, dass Bohlen Leute fertig macht, okay. Also, nicht okay, aber Bohlen halt. Aber dass dann das Fernsehdeutschland seinen Sadismus zeigt und ihn wirklich dann immer wieder in die schlimmsten Prüfungen reinwählt.
Ja, das zeigt einiges irgendwie über den Stand der, sagen wir mal, queeren Emanzipation Anfang der Nullerjahre. Also, es sind Leute wie Kübelböck sind sichtbar. Sie sind aber sichtbar als Freaks. und als Freaks, die man gerne leiden sieht, irgendwie, mit denen man dann Mitleid hat und die man dann hinterher wieder in den, vielleicht auch wieder in den Arm nehmen kann. Und er macht das also eine Weile lang sehr clever, aber natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise auch tragisch. Wir wissen irgendwie erst dann irgendwie dann nach seiner Transition irgendwie als Lana Kaiser dann 2018 in Neufundland über Bord gegangen. Ich hatte eben damit mit Kübelberg auch zwei persönliche oder berufliche Ereignisse. Ich war dann 2003 als Berichterstatter irgendwie beim Echo Musikpreis. Den gab es ja die ganzen Nullerjahre bis in die späten Zehner, bis ihn dann Kollegah und Farid Bang irgendwie ruiniert haben. Und da war dann diese DSDS-Crew auch mit Kübelböck irgendwie auf der Bühne und sang dann irgend so ein schlimmes Bohlenlied. Und danach war dann Michael Mittermeier, der Komiker. Und der Witz war dann zu sagen, so, das ist ja furchtbar irgendwie und die müsste man doch alle nach Guantanamo Bay schicken. Das war das Gefangenenlager irgendwie von Bush, das damals gerade eröffnet worden war. Und am allerschlimmsten ist dieser Kübelböck. Der ist ja schlimmer als die Taliban, weil die singen wenigstens nicht. So, das heißt, der wurde auf offener Bühne irgendwie komplett fertig gemacht und die Leute fanden das richtig geil. Und das ist insofern interessant, weil man das damals noch nicht gewöhnt war, deswegen habe ich gesagt, Pionier des Shitstorms, dass man in der entstehenden Digital-Medien-Netzwerk-Gesellschaft nur dann berühmt werden kann, wenn man es gleichzeitig erträgt, unglaublich gehasst zu werden. Wir haben uns ja mittlerweile komplett dran gewöhnt. Ja. Also niemand, der irgendwie, also Journalisten können darauf ein Lied singen, irgendwie niemand, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, wird nicht von der einen oder anderen Seite, aus welchen Gründen auch immer, nicht irgendwie in der leidenschaftlich gehasst. Bei Künstlern ist es genauso. Nur wenn Künstler irgendwie halt auch so ein polarisierendes Image oder wie auch immer haben, dass sie auch gut zum gehasst werden eignen, irgendwie können sie längere Karrieren machen. Das ist wirklich, also das kannte ich so aus den 80ern, 90ern nicht.
Auch da kann man sagen, dass Dschungelcamp quasi die Mechanismen von Social Media später vorweg, genau, indem es ihnen an die Wand nagelt.
Ja, genau. Ja, also, ganz schönes Zeit für mich.
Also wenn Daniel Kühlbeck das hört und irgendwo da ist, alles Gute. Nächste Rubrik, eine neue Rubrik, One Moment in Time. Du musst jetzt nicht singen, aber eine besondere Begebenheit, wo du dabei warst. Und zwar Tokyo Hotel, Spiel 2005 in der Columbia-Halle.
Ich war dabei.
Das große Konzert und du bist dabei. Und es gibt eine Demonstration gegen dessen Ausverkauf an die falschen Japaner aus Magdeburg.
Richtig. Es gab.
Erklär uns bitte mal das genauer. Ja. Wir haben alle Fragen.
Das ist richtig. Eine große Entwicklung, also Popkultur Entwicklung, ist natürlich irgendwie die J-Pop-Kultur, also insbesondere der Manga wird irgendwie in den Nullerjahren irgendwie zum Massenphänomen in Deutschland. Das Cosplay wird zu einem Massenphänomen. Es macht dann irgendwie auch 2-1 oder 2-2. Macht in der, ich glaube, den gibt es noch an der Torstraße, dieser Manga-Bedarfsladen irgendwie auf Neo Tokyo. Und es gibt dann auch wirklich sehr schnell irgendwie sehr leidenschaftliche Gruppen von, ein bisschen so wie die Gothics in den 80er Jahren, das waren ja auch so die unverstandenen Teenager irgendwie, die sich jetzt hier freuten, wenn man sich in den damals neuen Message-Boards dann irgendwie zusammenfand und alle hatten das gleiche Interesse, nämlich irgendwelche J-Pop und J-Rock-Bands irgendwie aus Japan, die in Deutschland sonst keiner kannte, weil die Musik auch noch relativ schwer zu haben war, weil im Internet gab es das auch noch nicht so richtig irgendwie. So, und die trafen sich dann halt irgendwie damals auch schon immer gerne mal zum Cosplay im Volkspark Friedrichshain und aber dann eben auch, es gab das erste große J-Rock-Konzert von einer Band Dear on Grey. 2005 im Sommer war das in der Columbia-Halle, dass ich wirklich völlig fasziniert von dieser Szene. Auch auf jedes.
Wie sahen die aus? Auf, so weiße Gesichter und Kajale?
Die hatten so, es gab unterschiedliche Spielarten. Also die Musik hieß oder heißt Visual K. Und die hatten sich, das waren alles, ich habe später ein paar von denen interviewt, irgendwie, die hatten alle so in den späten 80ern, die meisten in den 90ern irgendwie angefangen, in Japan Musik zu machen, waren aber alle Fans von Bowie und von Glamrock. Die haben gewissermaßen den Glamrock nach Japan importiert und dann gewissermaßen in den Nullerjahren wieder zurückimportiert nach Deutschland für die damalige Jugend, die überhaupt nicht mehr wusste, wer David Bowie oder Glamrock oder Mark Bolan irgendwie ist. Das war total interessant. Und dann gab es halt, das zweite waren dann irgendwie so die Gothic-J-Pop-Bands. Die sahen halt wirklich aus, so wie man das vom Wave-Gothic-Treffen auch noch kennt, also mit so viktorianischen Klamotten, irgendwie langen schwarzen Mänteln oder Rüschen.
Oder von der Manga-Convention jetzt in Leipzig, die 2014, glaube ich, zu Buchmesse hinzukam. Ja. ich kann nur mal sagen, diese Kostüme sind nicht atmungsaktiv. Die tun mir echt immer leid, wenn ich hier in der Straße mal
sehe. Ja, ja, ich habe das eben, dann, es gibt auch ein Kapitel darüber, denn also als Dragon Ball dann irgendwie zu so einer total wichtigen Serie wird, dann fangen die halt auch alle an mit so Hartplastik, irgendwie so Dragon Ball-Masken irgendwie zu bauen. Aber die Frage war ja nach Tokyo Hotel und dann genau, dann hatten Tokyo Hotel ihren ersten Single Erfolg und das allererste Konzert in Berlin in der Columbia-Halle hat in dieser J-Pop-Szene wirklich für riesige Aufregung gesorgt, weil heute, man sprach dann später von kultureller Aneignung. Also wie können sich die waren ja noch nie in Japan, also gingen die Message-Boards wirklich hoch her irgendwie, die können ja gar kein Japanisch, konnten die alle selber nicht, aber war ein Grund, warum jetzt Tokyo Hotel nicht irgendwie, also sich nicht mit dieser japanischen Ästhetik schmücken können, weil die waren japanophilen Deutschen waren ja, und die fanden die auch scheiße. Und die haben mal wirklich irgendwie vor der Halle, gab es bestimmt so 50 irgendwie, die dann mit so Schildern, die waren auch alle schon ein bisschen älter irgendwie. Und dann die ganzen Kinder, die dann, das fing auch irgendwie um 6 irgendwie an, das war so ein Kinderkonzert, die ganzen Kinder waren echt ein bisschen eingeschüchtert von denen, was haben wir denn jetzt hier falsch gemacht?
Aber so Experten über kulturelle Aneignung wie dich, du hast ein Buch drüber geschrieben, muss da sowas ein Fest sein? Also die Japaner
holen ja,
die
Slamrock aus,
ja, ja. Hinher, ja, Ping-Pong.
Ja, 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 das ist toll.
Also auch Ping-Pong.
Ja, und es war natürlich auch so, es war eine der ersten Fankulturen, die wirklich im Internet entstanden ist. Also es gibt schon irgendwie Ende der 90er gab es die ersten Japan, Manga, Pop, wie auch immer, Message-Sports irgendwie und dann auch so die ersten Frühformen der sozialen Netzwerke, wo sind halt dann auch irgendwie Kids, die auch irgendwie dann auch so wie ich als Gothic-Kid ja, in den 80ern irgendwo einsam auf dem Dorf rumsitzen, keiner mag sie, die Jungs kriegen keine Freundin, die Mädels umgekehrt keinen Freund. Was macht man? Man flüchtet sich in ein besonders abseitiges Hobby und kommt dann miteinander irgendwie über diese Netzwerke in Kontakt. Und das war dann wirklich bei diesem D&D Grey-Konzert, waren dann wirklich, suchten die Leute sich mit so großen Schildern, wo dann ihre Nicknames aus diesen Message-Boards drauf standen. Ich habe mir dann nur eins, was war mit Tokyo Mausi hieß eine und die suchte nach Mad Stalin. So, das waren so die Namen, die man sich damals so.
Bitte meldet euch, wenn ihr irgendwo da draußen seid. Habt ihr euch gefunden? Lass uns mal ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen mit der Rubrik Fast 15. 15 schnelle Fragen und wir machen es diesmal als Nuller-Jahres-Special.
Muss ich vorher noch was trinken? Super.
Ja, unbedingt. Das erste ist gleich eine Getränkefrage. Bionade Litschi oder Holunder?
Nichts von beiden, aber wenn, dann eher Litschi.
Bar 25 oder Berghain? Berghain. Beide Gründer.
Berghain.
Wo du
gar keine zwei Meinungen.
Kolbesplatz oder Helmersplatz?
Nein, ich habe ja an beiden gewohnt. Also ich zog irgendwie, ich bin erst an Helmholtzplatz, da in die Stubbenkammer Richtung Planetarium gezogen. Da haben wir dann bis 2012 gewohnt und dann später zum Kolbitzplatz runter. Ich mag das beides. Mittlerweile sind wir da zu viel Spanier. Oder die haben jetzt die Schwaben ersetzt.
Gastronomische Frage. Sand Oberholz oder Delicious Donuts? Müssen wir erläutern vielleicht?
Ach, ehrlich gesagt, keins von beiden.
Ah, das
also es gab den einen wirklich guten Italiener, wo wir alle hingingen, die irgendwas mit Kultur zu tun, das war das Cantamacho. Mhm. Ich glaube, daran noch erinnerst, an der alten Schönhauser, da gingen auch die ganzen Volksbühnenleute und die haben irgendwie so 2007 dann irgendwie pleite gemacht. Das war the place to be.
War keine Frage, was wäre das abwegigste Band-T-Shirt für Hipster, was man sich vorstellen könnte?
Helene Fischer. Obwohl die vielleicht gerade deswegen wieder nicht. Das Problem bei den Hipstern ist ja, dass irgendwie die irgendwie so dermaßen schnell immer alles drehen. Das ist irgendwie so die Sachen dann irgendwie. Also das Abwegigste ist dann gerade wieder nicht abwegig. Also eigentlich gibt's da eigentlich nichts.
Okay. Schwarzes Shirt. Bushido oder Sido?
Bushido oder Sido?
Ja, ja, habe ich verstanden. Ja,
Na, sagen wir mal so. Ich fand die erste Sido-Platte richtig gut. Mein Blog ist ein richtig, also Maske, aber gerade mein Blog ist ein richtig gutes Stück, weil ich weiß noch, als das damals rauskam, mir persönlich ist abgesehen von New Metal nix so egal wie Deutschrap irgendwie, aber als das damals rauskam, das klang wirklich wie Kraftwerk. Und das klang wirklich, also diese elektronischen Beats, die der frühe Sido da drunter hatte, die waren wirklich, das war irgendwas, das man damals auch im Hip-Hop noch nicht gehört hatte, wo man dachte so, naja, Freundeskreis und die sind ja alle ganz sympathisch irgendwie, aber am Ende auch Hippies. Und das war wirklich krass, dass die ganze Sache dann irgendwie so schnell, so dermaßen furchtbar schief ging, also auch gerade politisch weltanschaulich mit Agro Berlin irgendwie, das haben wir damals nicht geahnt.
Da muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich finde, dass man aus diesen Büchern, wie auch aus diesem, unfassbar viel lernt und Details hat, die man vorher nicht, die ich nicht kannte. Ich habe dein Buch entnommen, dass Horst Seehofer den Wunsch hatte, Bushido möge der CSU, also der Christdemokratischen Sozialen Union, einen Wahlkampfsong komponieren. Ja, also ja. Ist das Demo jemals geleakt worden?
Nee, aber ich finde das gar nicht so. Die sind einfach weltanschaulich sehr nah beieinander, Horst Seehofer und Bushido. Also ich finde, das macht einfach total Sinn. Und Bushido war ja auch dann einer der Ersten, der dann 2013 war es, glaube ich, gesagt hat, dass man die AfD wählen soll. Also er hat behauptet, wäre nur Spaß gewesen irgendwie, aber ich glaube nicht, weiß nicht, wie spaßig das gemeint war. Ich weiß nicht, ob Bushido jemals irgendwie mit Horst Seehofer dann irgendwie Modelleisenbahnen gebaut hat.
Ja,
in diesem berühmten Seehofer-Keller.
Also als es noch Videos gab, hätte ich gerne mal das Video gesehen, das Musikvideo dazu,
ja,
das nicht entstanden ist. Gut, weiter geht's. Echo oder Bambi?
Oh, weiß ich nicht. Bambi war ich nie, beim Echo war ich immer. Schon wegen der fantastischen Aftershow-Partys. Und wir haben da wirklich, der Echo war wirklich interessant, weil man auch irgendwie als, gerade so im später, so Ende der Nuller, Anfang der Zehner Jahre, dann irgendwie auch, wo man dachte, so als Musikkritiker, man kennt irgendwie alles, wenn man immer im Berghain ist, weit gefehlt. Ich war da immer mit einem Kollegen vom Spiegel, Kollege Borcholte, wir haben das immer dann zu zweit durchgestanden. Und ich weiß nicht, es gab so ein Jahr, 2009, da kam eine Band, von der wir noch nie was gehört haben, die war richtig groß, Freiwild aus Südtirol. Und während wir noch dachten, irgendwie so, das spielt sich alles irgendwie auf dem Dancefloor in der Panoramabar ab, war der Rechtsrock in Südtirol, hat begann schon irgendwie die Weltmacht zu übernehmen. Wir haben das dann mal nachgeschaut und Südtirol kriegt dann auch noch den Preis Echo National. Also Freiwild aus Südtirol kriegt den Preis Echo National. Wir dachten, irgendwas läuft hier gerade ganz schief. Aber es war immer unterhaltsam.
Echo oder ESC?
Ich bin ja kein ESC. Also ich find den ESC wirklich, wirklich interessant. Also ich habe irgendwie gerade jetzt auch in den letzten Jahren immer drüber geschrieben, also auch mit den ganzen Auseinandersetzungen.
Aber Eurovision Song Contest für alle, die abgesucht
haben. Oder für die älteren Grand Prix de la Chanson. Der ESC ist wirklich interessant, gerade auch in den Nullerjahren, weil, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, irgendwie, also dann in der Zeit, wo man sich in Deutschland nur darüber lustig gemacht hat, also mit so Trash wie Dieter Thomas Kuhn und wie die alle hießen und dann hier auch der, was mit dieser schreckliche Stefan Raab, der Moderator da mit, war der hatte du da irgendwie das alles,
ja.
Also das war ja von Deutschland, Wiederhorn gab es auch noch, das war ja von Deutschland aus gesehen immer nur so ein Abfallprodukt, über das man sich lustig machte, aber wenn man sieht, was für eine Wahnsinnsbedeutung der ESC-Sieg von Ruslana, der ukrainischen Kandidatin, 2004 gehabt hat und wie wichtig der ESC für das Nation-Building der Ukraine gewesen ist, also der 2005, also was das für ein Fest war in Kiew, dann sieht man, dass das, was wir, sagen wir mal so, wir im Westen irgendwie so abfällig, ablehnend betrachteten, gerade bei den osteuropäischen Staaten, die sich irgendwie, also sagen wir mal so, auf den Weg gemacht hatten hin zu liberalen Demokratien oder zumindest irgendwie auch nach Westen schauten, vor allem die Jugend, wie wichtig das für die gewesen ist, ich werde immer fast ärgerlich, wenn man jetzt irgendwie auch, ich in meinem Feuilleton, irgendwelchen Leuten immer noch erklären muss, warum man im Feuilleton über den ESC schreiben muss. Das macht wahnsinnig viel auch an gesellschaftlichen Entwicklungen daran abzulesen.
Würde ich gerne mal am Tresen treffen in den Nullerjahren?
Ich bin ja so ein Typ, der eigentlich am liebsten allein am Tresen sitzt.
Also mich.
Ich bin ja großer Fan. Also ich habe irgendwie auch viel Zeit irgendwie gehen wir halt immer noch so vor allem in die Bar 3 da in der Volksbühne da in der Weidinger Straße. Da haben wir die schönsten Abende zusammen neben dem Wirt Maruan, der das 3 dann ab 2005 bestimmt, der auch nie redete. Wir saßen immer so einen ganzen Abend nebeneinander schweigend, tranken Kölsch, guckten uns die Leute an und ich ging ganz beseelt nach Hause.
Überbewertet in 0 Jahre Berlin?
Naja, überbewertet war sicher der Glaube, dass das, was man da in den Nullerjahren hatte, irgendwie noch länger so bleibt. Mhm. Ne? Also dass irgendwie hatte man schon das Gefühl so, wow, das ist alles irgendwie, also man kann immer noch, also selbst Ende der Nuller war es ja noch so, wenn man in die Stadt kam, fand man Wohnungen. Und man musste irgendwie nicht irgendwie, also man musste sich nicht, also es war, als ich 99 eine Wohnung suchte, das können sich die jungen Leute nicht mehr vorstellen, konnte ich zwischen dreien aussuchen. Also So, also das irgendwie, also aber dieser Zustand, irgendwie, dass Berlin immer cool bleiben wird, ich glaube, den hatte man, also man ahnte, dass es nicht gut gehen kann irgendwie, aber man dachte auch, es ist immer noch irgendwie so viel Energie in der Stadt und es kommen ständig neue Leute dazu. Ich meine, das war ja auch das Jahrzehnt irgendwie, wo die 2005, weiß ich, also machte das West Germany auf in der Form, wie man das kannte, irgendwie von zwei Iren irgendwie geleitet, irgendwie, also die vorher über den Umweg der Ostküste hingekommen waren, das waren plötzlich wahnsinnig viel Expats in der Stadt, irgendwie, die richtig gute Clubs aufmachten, richtig was wollten mit der Musik, das war eine ganz tolle Zeit und man ahnte, dass es nicht so bleiben würde, man hat sich irgendwie auch, was hätte man noch machen sollen, irgendwie, aber das war so der Gedanke, dass man sich in diesem Berlin, wie es da so ist, irgendwie so einrichten könnte, das war, glaube ich, der größte Irrtum, den man derzeit hatte.
Eine Serienfrage, weil die in deinem Buch nicht so die Rolle spielen. The Wire oder Lost?
Weder noch. Ich habe immer nur Dr. House geguckt.
Slatko oder Jürgen? Wer lacht und wer weiß, was damit gemeint ist?
Ja, es gibt auch mein Eingang. Slatko oder Jürgen? Das ist eine fiese Frage. Der Kündmann von Slatko ist natürlich irgendwie auch einer der zentralen Sprüche des Jahrzehnts irgendwie. Klar kenne ich diesen Shakespeare, aber mir fällt gerade nicht ein, welche Filme der gemacht hat. Daran kann man viel ablesen, daran, wie also gerade Slatko und Jürgen irgendwie als die ersten Superstars aus dem ersten Big Brother Container im Grunde das vollendet haben, was Punk 1977 mal versucht hatte, nämlich die bürgerliche Hochkultur zu zerstören. Damit ist Punk irgendwie nicht weit gekommen. Slatko und Jürgen haben es geschafft. Es gibt eine sehr gute einstündige Seance im Big Brother, wo man Slatko eine Stunde lang beim Fingernägel schneiden zuguckt. Also der knipst sich so die Fingernägel, das klappt aber alles immer nicht so richtig. Es dauert wirklich ewig. Und das ist natürlich so wie diese Warhol-Filme aus den späten 60ern, wo man ja auch, ich weiß nicht, wer die Älteren werden sich erinnern, 24 Stunden lang irgendwie auf die Eingangstür des Empire State Building guckt. So war das. Insofern würde ich sagen, Slatko.
Keiner weiß mehr, wer die erste Staffel gewonnen hat. Ich glaube, Jürgen wurde Zweiter. Wer?
John, richtig.
Genau,
John.
Aus Potsdam.
Ne? Der war, glaube ich, bei... Da war doch Bäckermeister, oder?
Das weiß ich. T9 oder Tippfehler?
Ich war ja immer zu langsam für T9. Weiß noch jemand, was T9 war?
Es klingt wie ein Panzer, aber es war das System, wie man auf dem Handy schrieb und was dann das Wörter vervollständigte.
Also die T9-Technologie, also wie man Textnachrichten mit dieser numerischen Tastatur, da war da halt irgendwie auf jedem... Auf jeder Ziffer waren halt immer drei oder vier Buchstaben, da muss man halt immer ganz schnell. Das ist interessant, weil also meine Kinder waren noch nicht geboren, aber man war natürlich umgeben von so 12- bis 15-Jährigen, die das ganz schnell, wahnsinnig schnell konnten und damit schon demonstrierten irgendwie, du bist zu alt, weil du kannst das nicht. Also später hieß es mal, du bist ein Boomer. Also ich war für die mit 30 schon zu alt irgendwie, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil ich dieses T9 nicht kannte irgendwie. Und das ist wahrscheinlich auch die Kulturtechnik in der Geschichte der Menschheit, die am schnellsten wieder verschwunden ist. Also es gibt ja viel, ne? Irgendwie, also so Sonettdichtungen irgendwie und oder auch irgendwie, ne? Also Herstellung von, also das Mahlen von Mehl in Mühlen, irgendwie so Dinge, also kann ja heute auch keiner mehr. Aber das hielt, glaube ich, wirklich nur 3 Jahre und dann war es oder 4. Ja. Und dann kam das Smartphone irgendwie auf den Markt und ab da war es dann hier vorbei.
Es gibt ja so ein paar Sachen, ne, die nur dieses Jahrzehnt kennzeichnen. Die Klingeltöne haben wir vorhin auch schon mal genannt.
Klingeltöne, genau.
Also wer sich noch erinnern kann, wenn man nachts Filme im Privaten guckte und da war Werbung, war entweder Klingelton, Schnappi, das Krokodil oder bizarre Sex-Hotlines,
genau. Die damals auch liefen. Ruf an, ja, klar.
Genau, also das ist so, das hat auch das Jahrzehnt nicht überdauert, während das iPhone, glaubst du, das iPhone, das was 2008, glaube ich, 2007 vorgestellt wird, wird das bleiben?
Ob das bleiben wird, weiß ich nicht, aber es ist natürlich insofern wirklich, also ist ja klar, dass es revolutionär ist, das ist jetzt irgendwie No-Brainer irgendwie, aber interessant ist das iPhone in der Kombination mit dem App Store ein Jahr später. Damit ist natürlich auch das Internet, wie wir Älteren es mal kannten, von 1990 folgende mit dem Versprechen, dass irgendwie alle daran, ne, also Open Source Software, alle daran irgendwie mitwirken können, mitprogrammieren können. Da ist völlig klar, irgendwie, also Apple will jetzt irgendwas, also eine Wirtschaftsform durchsetzen, in der das ein Closed Shop ist. Also man soll jetzt nicht mehr selber irgendwas machen, sondern man soll Apps kaufen. Und die erste App, die an den Start geht, ist natürlich Facebook. Und dass es damit mit dem App Store und mit Facebook als erste, auch eine erste extrem erfolgreiche App, hat man ab 2008 die sozialen Netzwerke in der Tasche und ist ab da 24/7 voll verkabelt und voll angeschlossen irgendwie an die digitale Welt. Also man ist wirklich irgendwie, hat also zwei zwei Identitäten. Das ist, glaube ich, etwas, das natürlich auf alle Fälle bleiben wird, irgendwie egal in welcher technologischen Form.
So, letzte Frage, und wer aufmerksam zugehört hat, kennt die Antwort. Sommermärchen oder Papst?
Damit kommen wir zum letzten.
Es ist eine Moderationsbrücke, wie man so schön sagt. Die letzte Stelle.
Sehr clevere Dramaturgie.
Ja, unglaublich. Es ist, ich habe dann so gebrütet.
Wir sind auch gleich fertig. Ich sehe schon, die Ventilatoren auspacken. Aber erstmal kommen wir nochmal zum Echo zurück. Die Echo Musikpreisverleihung des Jahres 2005 findet am 2. April wiederum in Berlin statt. In diesem Jahr wird, es gibt vorhin einen längeren Exkurs über den Kollaps der Musikindustrie, wie wir sie kannten und das, was dann passierte. In diesem Jahr wird erstmals ein Preis für den meistverkauften Download des Jahres verliehen. Er geht an die 9-jährige Sängerin Joy Grüttmann aus Gelsenkirchen, die unter dem Namen Joy auftritt und ihr Lied Schnappi, das kleine Krokodil. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp, heißt es darin. Und weiter, Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, komme aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnie, schna, schnappte ich mich frei. Tatsächlich handelt es sich bei Schnappi, das kleine Krokodil, um den größten Hit der vorigen Monate und das, obwohl Joy Grüttmann tatsächlich schon 4 Jahre zuvor im Alter von 5 das Lied aufgenommen hatte. Es war zunächst auf einem Sampler erschienen mit Liedern der Kindersendung Die Sendung mit der Maus, ohne sonderliche Aufmerksamkeit zu erregen. Dann aber stellt ein bis heute anonym gebliebener Schnappi-Fan das Lied ins Internet, woraufhin es viral geht, wie man in den Nullerjahren zu sagen beginnt. Das Oxford English Dictionary verzeichnet die Phrase Go Viral erstmals im Jahr 2005. So kann sich die Schnappi-Sängerin Joy bei ihren Fans und beim Publikum der Echo-Verleihung bedanken. Danke, dass ihr mich im Internet so runtergeladen habt. Sie trägt einen Anglerhut und hat 2 Begleiter mit auf die Bühne gebracht. Der eine hat sich als das Krokodil Schnappi verkleidet und der andere entsprechend ihrem zweiten Hit als das Lama aus Yokohama. Um 22 Uhr ist bei einem Gebetsvigil auf dem Petersplatz in Vatikanstadt der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri ans Mikrofon getreten und hat verkündet, liebe Brüder und Schwestern, um 21.37 Uhr ist unser geliebter heiliger Vater Johannes Paul II. Ins Haus des Vaters zurückgekehrt. Beten wir für ihn? Anschließend stimmt er mit der auf dem Platz versammelten Menge das Totengebet De Profundis für den Verstorbenen an. Das Pontifikat von Johannes Paul II. Hat fast 27 Jahre gebärt. Als Karol Wojtyla 1978 in sein Amt eingeführt wurde, war die Welt noch eine völlig andere als jene des Jahres 2005. Sein Pontifikat hat er als ungewöhnlich agiler und sportlicher Papst begonnen. Er fährt gerne Ski und ist ein begeisterter Schwimmer. Er ruft sogar ein Gremium namens Kirche und Sport ins Leben. 1981 aber wird auf dem Petersplatz ein Anschlag auf ihn verübt. Der türkische Rechtsextremist Mehmet Ali Akçay gibt 3 Schüsse aus einer Pistole auf ihn ab. Die 3. Kugel verletzt den Darm und tritt neben dem Rückgrat wieder aus. Johannes Paul II. Kann in einer Notoperation gerettet werden, leidet aber bis zum Ende seines Lebens unter den Folgen. Akçay wird festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2000 bittet Johannes Paul II. Darum, ihn zu amnestieren. Er hat Akçay schon kurz nach der Tat vom Krankenbett aus seine Vergebung ausgesprochen und ihn später im Gefängnis besucht. In seinen Memoiren erklärt Akçay später, er habe im Auftrag des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini gehandelt. Johannes Paul II. Leidet seit dem Attentat unter einer sich allmählich verschlechternden Gesundheit. 1992 musste sich einen Darmtumor entfernen lassen. 1993 bricht er sich bei einer Audienz der Schulter. 1994 stürzte er im Bad und muss sich danach eine Hüftprothese einsetzen lassen. Ende der 90er Jahre beginnt er unter der Parkinson-Krankheit zu leiden. Am Beginn des Jahres 2005 verschlechtert sich sein Zustand rapide. Ihn ereilen nur noch Atemnot und Infektionen. Im Februar muss ein Luftröhrenschnitt vorgenommen werden. Danach kehrt er zwar in den Vatikan zurück, aber er kann jetzt kaum noch sprechen. Eine Woche vor seinem Tod, am Karfreitag, dem 25. März, kann er die Zeremonie des Kreuzzugs nur noch in seiner Privatkapelle auf einem Fernsehbildschirm verfolgen. Dabei lässt er sich wiederum filmen, schweigend und von der Krankheit gezeichnet, in sich zusammengesunken. Man sieht ihn von hinten, wie er ein großes Kreuz mit dem sterbenden Christus in seinen zitternden Händen hält. Ich biete euch mein Leiden an, damit der Plan Gottes verwirklicht werden kann und damit sein Wort einen Weg zu den Menschen findet, lässt er den Gläubigen verkünden. Das ist natürlich ein Zeichen. In einer Welt, in der die Optimierung des Körpers zum Standard geworden ist, in einer Welt, in der die Menschen unablässig danach trachten, mit chirurgischen, chemischen und anderen Mitteln ihre körperliche Erscheinung auf ewige Jugend und auch ewige sexuelle Attraktivität zu trimmen, in dieser Welt macht Johannes Paul II. Seinen eigenen, kranken, hinfälligen Körper zum Symbol der menschlichen Sterblichkeit und des menschlichen Leidens. Dabei nutzt er die gleichen medialen Mittel wie die Protagonisten und Protagonistinnen der neuen Spektakelgesellschaft. Er bietet sich dar und entblößt sich geradezu wie die Kandidaten im Big Brother Container. Er lässt die Bilder seines Sterbens um die Welt gehen. Er will damit zeigen, dass menschliche Würde nicht von Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Sprache abhängt. Im Leiden ist eine besondere Berufung enthalten, so hat er schon in seinem apostolischen Schreiben Salvifici Doloris aus dem Jahr 1984 formuliert und weiter, das menschliche Leid hat seinen Höhepunkt im Leiden Christi erreicht. So setzt Johannes Paul II. Sich mit den massenmedial verbreiteten Bildern seines sterbenden Körpers in die Nachfolge Christi und er bekräftigt, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser schrieb, für den Leib Christi, die Kirche, ergänzt sich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Am Ostersonntag zeigt der Papst sich ein letztes Mal der Öffentlichkeit. Er versucht, den Segen Urbi et Orbi zu sprechen, aber kann nur noch einige kaum verständliche Worte ins Mikrofon hauchen. Dabei hat er offenkundig Schwierigkeiten, seinen Kopf gerade zu halten. Zum ersten Mal wird diese Ostermesse und der Segen per Video auf Mobiltelefone übertragen. Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat dafür einen eigenen Dienst namens Vodafone Live eingerichtet. Wer über ein Vodafone-Telefon mit dem damals völlig neuen Datenübertragungsstand UMTS verfügt, kann sich über einen Menüpunkt namens Novita e Live einklinken und die Ostermesse am Petersplatz und das Sterben des Papstes in Echtzeit verfolgen. Vielen Dank.
Ja. Wir sind nicht Papst, aber wir sind fertig. Herzlichen Dank an Jens Balzer.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Die Tipp Berlin Literaturkapelle ist eine Produktion der Tipp Berlin Media Group in Kooperation mit Studio 36. Die Folgen werden live aufgezeichnet an jedem letzten Mittwoch des Monats in der Kapelle 99 in Friedrichshain. Tickets unter www.tipp-berlin.de. Neue Folgen gibt's immer am ersten Montag des Monats auf tipp-berlin.de und allen gängigen Podcast-Portalen.